Finanzinstrumenten ist insgesamt nicht so fürchterlich viel passiert. Der Board hat im Wesentlichen drei Phasen, mit denen er sich beschäftigt. Das sind Impairment, die Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen und Offsetting. Wenn ich mit dem letzten anfange, das ist vielleicht am einfachsten, bei Offsetting wäre meine Einschätzung, dass der Projektteil stirbt in der Weise, dass die beiden Boards so überkreuzt sind, dass sie nicht zu einer Einigung kommen werden. Der FASB hatte sich ja zunächst der Meinung des IASB angeschlossen, hat gesagt, wir wollen einen Bruttoansatz machen. Dann haben die amerikanischen Unternehmen aber dem FASB so viel Flak gegeben, dass er daraufhin seine Meinung geändert hat und nun auch eindeutig der Meinung ist, dass der Nettoansatz doch sinnvoller wäre. Der IASB hat daraufhin ein Straw-Vote herbeigeführt und daraus ergab sich eben eindeutig, dass mit Ausnahme von zwei Boardmitgliedern alle für den Bruttoansatz waren, mit entsprechender Information im Anhang über die voraussichtlich zu leistende Nettozahlung. Und beim FASB war es genau umgekehrt. Da gab es nicht einen, der für den Bruttoansatz war, die waren alle für den Nettoansatz und haben gesagt, lass uns doch Brutto in den Anhang packen. Sodass ich nicht glaube, dass man das Thema irgendwie wird zu Ende führen können. Es gibt ein paar fachliche Themen, die hat der Herr Große auch aufgeführt. Die Frage, was denn nun genau zeitgleiches Erfüllen bedeutet. Ein Thema, was insbesondere bei Clearinghouses ein Problem ist, weil dort die Positionen nicht einzeln praktisch zeitgleich abgearbeitet werden, sondern so in Tranchen abgearbeitet werden. Dann kann es sein, dass zwei aufzurechnende gegenläufige Forderungen in unterschiedlichen Tranchen liegen. Das ist aber nach meinem Dafürhalten ein Problem, was lösbar ist. Die andere Frage des Ausweises ist natürlich die eigentlich spannende. Der FASB versucht in irgendeiner Form beim IASB die Meinung zu erzeugen, dass das kein rein amerikanisches Problem ist, wird dabei aber eindeutig durch die Common Letters widerlegt, weil so ziemlich jeder außerhalb des amerikanischen Bundesstaates gesagt hat, brutto ist die richtige Antwort, insbesondere auch vor dem Hintergrund des Frameworks. Und eine Aufrechnung sollte wirklich nur in den Fällen zulässig sein, die halt im ED oder jetzt in IAS 32 beschrieben sind. Das heißt, hier rechne ich damit, dass alles beim Alten bleibt. Der IASB wird im Wesentlichen die Vorschläge so wie vorgelegt verabschieden, was dann nichts anderes ist als eine, sagen wir, Klarstellung zu IAS 32. Und der FASB wird auf seiner Meinung beharren und man wird dann sagen, dass man trotzdem converged sei, weil man ja die Informationen beide da hätte, halt der eine in der Bilanz, der andere im Anhang und dann könnte man das hier jeweils überführen. Das Thema Bilanzierung von Sicherungsbeziehungen geht im Augenblick in zwei Phasen. Das Thema Makro-Hedge-Accounting ist aufgenommen worden zu Beginn des Monats. Hier finden im Augenblick jede Menge Educational Sessions statt mit Vertretern von Banken, Verbänden oder einzelnen Banken und zwar zu beiden Seiten des Atlantiks. In der Sondersitzung, die letzte Woche gewesen ist, hat ein Vertreter einer recht großen nordamerikanischen Bank, Toronto Dominion, vorgestellt und es war ein Vertreter von FEDER, von der EBF, also European Banking Federation. Ja, die hatte aber keine Präsentation hinterlegt. Also oder war sie als Bestandteil der EBF, war nicht da. Die Präsentationen, die hinterlegt waren, waren absolut deckungsgleich. Das heißt, es waren keine Accountants, die dort gesprochen haben, sondern es waren Branchenvertreter, die dem IASB deutlich machen sollten, was eigentlich im Risikomanagement überhaupt gesteuert wird, bevor man sich mit dem Thema Makro-Hedging mal beschäftigt. Also was ist es eigentlich, was Gegenstand dieser Sicherungsmaßnahmen ist? Übereinstimmend haben beide Gruppen gesagt, wir steuern den sogenannten risikofreien Zins. Wir steuern nicht das Liquiditätsrisiko, wir steuern nicht das Ausfallrisiko. Das wird natürlich auch überwacht, aber mit anderen Mitteln. Aber das, was im Treasury auf Makroebene gesteuert wird, ist wirklich das nackte Zinsrisiko mit dem Ziel, eine stabile Marge über die Zeit zu fixieren. Das war eigentlich der Kerntenor. Und das wurde dann mit einfachen Beispielen gezeigt, wie man das Ganze eigentlich macht. Natürlich tauchte dort das Thema interne Derivate auch wieder auf. Aber das ist auch nicht verwunderlich, denn es sollte, wie gesagt, aus Sicht eigentlich des Managements gezeigt werden, wie denn das Business eigentlich vor sich geht. Das heißt, Aussagen zu Accounting wurden im Grunde genommen so gut wie gar nicht getroffen. Es war nur am Ende in beiden Präsentationen die Bitte, dass wenn irgend möglich man mit der Bilanzierung doch andocken sollte an dem, was tatsächlich passiert. Und da der IASB das ja als Grundprinzip eigentlich sowieso schon festgeschrieben hat, war man da auch nicht weit voneinander weg. Ich habe Frau König so ein paar Anmerkungen zu den Präsentationen geschickt und habe gesagt, ich sehe da schon noch ein paar Probleme und diejenigen, die auf der öffentlichen Diskussion beim EFRAG Outreach waren, werden sich daran erinnert, dass ich sage, ich glaube, da wird es ein paar Sollbruchstellen geben, die der Board im Augenblick noch nicht sieht. Das heißt, das, was da berichtet wurde, ist alles, denke ich, zutreffend und findet auch so in der Praxis statt. Nur man muss sich halt überlegen, inwieweit man sich von dem, was wir im Accounting machen und was wir als Rechnungslegungsobjekt definieren, halt immer weiter weggeht. Also es werden keine Einzelgeschäfte gesteuert, sondern es werden eben Portfolien gesteuert, die runtergebrochen werden in Zahlungsströme und dann wieder neu aggregiert werden, sodass das, was da eigentlich Gegenstand des Managements ist, etwas völlig anderes ist als das, was wir normalerweise in der Bilanzierung beurteilen. Was noch völlig ausgespart worden ist, ist die Frage, ob es Macro-Hedging auch geben soll für Non-Financial Variables. Das ist mit Sicherheit ein Thema, was wir bekommen werden. Im Währungsbereich ist es offenkundig. Da ist aber nach meinem Dafürhalten auch weniger ein Problem. Ein großes Thema wird es sein für die Energieversorger, weil die etwas Ähnliches machen. Die netten praktisch ihre Strommengen. An Schwierigkeit kommt dort hinzu, dass die Strommengen netten aus dem Strom, den sie aus den eigenen Kraftwerken erzeugen, den sie hinzukaufen und den sie dann praktisch auf der anderen Seite wieder absetzen und den sie durchhandeln. Das Problem ist, wenn ich jetzt dort eine Nettoposition bilden will, führt das irgendwo früher oder später an die Frage, ob ich meine Kraftwerke zum Fair Value bewerten will, denn sonst kann ich praktisch keine Nettoposition bilden. Das heißt, die Inputmenge wird eben nicht bewertet bislang, sondern wird im Grunde mehr als schwebender Kontrakt steht dann einfach auf Balance geführt. Das ist dem Board auch bekannt, deswegen sagt er reduziert das Thema im Augenblick mal nur auf Zinsänderungsrisiken. Es bleibt also im Grunde genommen in der Bankenwelt momentan. Beim Micro-Hedge-Accounting räumt man auf, das heißt, man arbeitet die Kommentare ab, die eingegangen sind von den verschiedenen Constituents. Nach meinem Dafürhalten machen dort die Boardmanager im Augenblick mehr kaputt, als man heil machen kann, denn sie versuchen, die durchaus berechtigten Kommentare, die eingegangen sind, einfach dadurch niederzumachen, indem sie zum Teil aberwitzige Begründungen hervorzaubern, um die Meinung einfach zu festigen, die eben jetzt im ED drin steht. Wo ich der Meinung bin, das ist keine sinnvolle Strategie, um da voranzugehen. Also wenn man tatsächlich der Meinung ist, es ist okay, dann sollte man es machen, aber in anderen Fällen ist es einfach unsinnig. Ich gebe ein Beispiel. Fast alle Constituents haben gesagt, es ist toll, dass der Effektivitätstest weg ist. Aber man hat das Ganze dann ja so ein bisschen blumig umschrieben. Ja, es muss also in irgendeiner Form im Einklang stehen mit dem betrieblichen Risikomanagement und es muss ein hoher Offset zu erwarten sein, ohne dass man nun diese ganzen Termini definiert hat. So, das haben die Leute halt angemerkt. Sie haben gesagt, also es ist ja schön, dass die Grenze weg ist, aber irgendwo ein Gradmesser hätten wir doch ganz gern, damit wir wissen, was denn eigentlich nun zu machen ist. Und dann haben die also irgendwelche abenteuerlichen Begründungen jetzt ausgegraben, warum das eigentlich nicht sinnvoll ist, sich festzulegen, aber man vielleicht den einen unschwammigen Begriff durch zwei andere unschwammige Begriffe ersetzen kann. Das ist also kein Scherz, das ist wirklich so. Ja. Genau das Feedback kam dann auch vom Board. Gesagt, also ihr habt es hier eigentlich nicht großartig gelöst, das Problem geht weg, schämt euch und kommt mit einem neuen Vorschlag. Und da sind die jetzt halt immer noch auf der Stufe. Also nach meinem Dafürhalten nicht die Riesenbewegung, aber ich denke, eine Projektstufe, die durchaus lösbar ist. Beim Thema Impairment ist das Ganze eine eher etwas traurigere Angelegenheit. Da habe ich auch wenig Zutrauen, dass das Ding kurzfristig zugemacht wird. Es gibt zwei Sollbruchstellen. Das eine ist die Frage, mit wie vielen Impairment-Modellen wollen wir eigentlich rumlaufen? Der Board hat immer gesagt, dass das, was man jetzt mit diesem Supplementary Document diskutiert hat, eine praktikable Lösung sein sollte, wie man mit offenen Portfolien umgeht, wie man den allgemeinen Ansatz praktisch auf offene Portfolien anwendet. Dann wird man aber feststellen, dass dieser Ansatz, den man dort vorgeschlagen hat, natürlich nicht viel zu tun hat mit dem ursprünglichen Vorschlag, wo es ja darum ging, in irgendeiner Form die Erlöserfassung mit dem Impairment übereinzubringen. Dadurch, dass man sich für das Decoupling entschieden hat, was ja allseits begrüßt wurde, auch durch uns, hat man natürlich jetzt zwangsläufig ein zweites Modell. Und die Frage ist, wie bringe ich die beiden jetzt zusammen? Sage ich, du darfst überhaupt nicht mehr koppeln, selbst wenn du könntest? Sage ich, für bestimmte Einzelgeschäfte musst du koppeln, aber für die offenen Portfolien brauchst du nicht zu koppeln? Also wie ist das Verhältnis praktisch zwischen Einzelbetrachtung und Portfoliobetrachtung? Das ist der eine Fall, der geklärt werden muss. Und der zweite Fall, im Bereich der Portfoliowertberichtigung sind sich die beiden Boards grundsätzlich uneinig. Das ist in der letzten Sitzung wieder mehr als deutlich geworden, dass der Fansby praktisch eigentlich auf seinen alten Entwurf zurückgegangen ist und der IASB auch auf seinen alten zurückgegangen ist. Das heißt, IASB verteilt die Verluste über die Zeit, FASB nimmt sie upfront. Alle haben gesagt, wir haben versucht, einen Kompromiss mit dem Floor zu erreichen. Alle haben zur Kenntnis genommen, dass das Ding überall abgeschossen wurde, weltweit. Also da gab es auch nicht irgendwie eine Constituency, die sagte, ich finde den klasse. Das heißt, das stimmt nicht ganz. Es gibt zwei, die sich positiv geäußert haben. Das waren beides Bankregulatoren. Die haben gesagt, das hätten wir gerne schon immer so haben wollen. Aber da hat David Tweedy dann auch gesagt, die laden wir mal zum Essen ein und nehmen die mal irgendwo in Klausur. Jetzt ist also die Frage, wie kommt man aus der Nummer raus? Das, was im Augenblick der IASB vorschlägt, ist im Prinzip das, was wir dem IASB in unserem Briefchen auch geschrieben haben. Das heißt, geh mal von einer linearen Verteilung aus. Sollte sich das Loss Emergence Pattern von einer linearen Sichtweise abweichen davon, also entweder massives Frontloading oder ein Backloading da sein, dann musst du halt entsprechend anpassen. Also entweder mehr in den Pot paaren oder den Pot halt etwas länger später auflösen.
Aber Entschuldigung, weil ich dich unterbreche, aber es liest sich ein klein bisschen anders. Zeitlicher Anteil plus Sicherheitsbetrag, der den Charakter eines Minimumsbetrags hat. Unser Vorschlag war ja mehr, mach mal ein Assessment, ob da überhaupt sowas vorliegt, ob indikatormäßig unterstützt, mag dahingestellt sein. Aber hier ist gesagt, plus Sicherheitsbetrag, Charakter, Minimum.
Ja, der hat aber eigentlich eher, sagen wir anders, der kommt nur dann zum Tragen, wenn du tatsächlich welche hast, die einen Early Loss Pattern haben. Ja. Das ist ja im Grunde genommen nichts anderes als das, was wir auch gesagt haben. Du gehst eigentlich aus von einer linearen Erfassung. Nur wenn die Verluste halt tatsächlich sehr frühzeitig reinkommen, dann musst du halt schneller was im Pot drin haben. Okay. So, das hier ist im Grunde genommen nur die Frage, wie setzt man das Ganze eigentlich organisatorisch um? Die Idee ist, und das haben die Banken halt auch gesagt, wir können nicht im Grunde genommen, dass sich die Portfolien ja ständig umschlagen, können wir nicht jetzt jedes Mal im Grunde genommen für jeden einzelnen Kredit neu ausrechnen, was denn dann nun vorzeitig oder nicht zurückgestellt werden muss. Deswegen hat man gesagt, wir gehen davon aus, dass im Großen und Ganzen das Portfolio einer Bank relativ stabil ist. Das heißt, es wird immer so einen Bodensatz geben, der immer zurückgestellt werden muss. Das ist dieser normale Floor, die normale Verteilung der erwarteten Verluste. So, wenn ich jetzt in irgendeiner Form in so eine Aufschwungphase komme und das Risiko halt zunimmt, dann muss ich irgendetwas drüber her zurückstellen. Und das würde im Grunde genommen, könnte man genauso abbilden, als dass man sagt, okay, für diese Kredite würden wir vielleicht sagen, ihr müsst im Grunde genommen das Ganze nicht linear verteilen, sondern ihr müsst es im Grunde genommen frontloaded verteilen. Das ist also mehr eine Frage im Grunde genommen, wie sich der Wertberichtigungsbetrag zusammensetzt. Ob ich jetzt eher auf das Einzelgeschäft gucke und sage, ich ziehe da bei einigen Geschäften was vor, andere lasse ich durchlaufen, oder ob ich sage, ich habe für alle einen durchlaufenden Betrag und für einige nehme ich halt ein bisschen was dazu. Das ist die Idee.
Okay, das mag sein, dass das hier vielleicht so zusammengefasst wurde. Bei mir ist das angekommen, ermittelte, also zeitlich und dann ein paar Prozent drauf. Mhm. Ja, ja. Und wir schreiben auch noch vor, am besten, was der Minimumbetrag ist. Okay. Wenn so, wie du erklärt hast, muss ermittelt werden, aber unter bestimmten Annahmen, und solange die Annahmen sich nicht ändern, kann man den Betrag stehen lassen. Ja. Ja, aber wenn, das heißt, irgendwo muss ich schon Reassessment machen, wenn muss ich den Betrag schon anpassen.
Mhm. Klar. Ich meine, wenn ich boshaft wäre, würde ich jetzt wieder sagen, das ist eine schöne, schicke Pauschalwertberichtigung, ja, wie wir sie in Deutschland haben. Und wenn halt im Grunde genommen die schwarzen Wolken aufziehen, dann wird das Ding halt ein bisschen dicker.
Ja, aber wenn es unterlegt ist,
klar,
hat auch
Substanz, natürlich,
ist ja in Ordnung.
Klar, sicher. Aber es ist natürlich eine Abweichung von dem, was der IASB ursprünglich mal vorgeschlagen hat. Aber es bringt uns eigentlich wieder näher an das, was wir vorher hatten. Die einzige Variante ist vielleicht die, der Board hat tatsächlich auch diskutiert, ist das, was wir hier machen, nicht faktisch doch irgendwo ein Incurred Loss Modell? Weil das, was hier als Bad Book beschrieben wird, ist eigentlich sowieso Incurred Loss in Reinkultur, und das Good Book ist eigentlich nichts anderes als eine Pauschalwertberichtigung. So, und da haben wir damals, als wir den ursprünglichen Entwurf besprochen haben, natürlich genau das gesagt. Es wurde aber hinter vorgehaltener Hand jetzt eigentlich relativ deutlich gesagt, Wir können nicht rausgehen mit der Botschaft, Leute, wir haben ein verbessertes Incurred Loss Model. Da rennen uns die Bankaufseher im Grunde genommen die Türen ein. Wir müssen den Ausdruck Expected Loss Model verwenden, selbst wenn am Ende des Tages halt doch wieder rauskommt.
Ja, schon.
Genau.
Da kann man sich auch drüber streiten.
Natürlich, da kann man sich drüber streiten und da gehe ich davon aus, dass IASB und FASB sich wahrscheinlich auch nicht wirklich einigen werden. Denn der FASB sagt an der Stelle, wir wollen wirklich alles drin haben im Pot. Ich erinnere vielleicht noch an eine Sache, die wir bei der öffentlichen Diskussion hatten, als wir diesen Supplementary Draft im Mövenpick damals im Steigenberger diskutiert haben. Ich bin der Meinung, dass das Thema Transition immer noch nicht hinreichend beleuchtet wird. Denn das Unbehagen der Amerikaner kommt ja nur daher, dass man sagt, wir kommen aus einer Zeit, wo praktisch zu wenig reserviert ist. Jetzt will ich doch mich gegen jene Fälle wappnen, die eben unter Umständen ein Frontloading bei den Ausfällen haben. Dann würde ich sagen, gut, das ist für mich aber ein klassisches Übergangsthema. Wenn ich aufs neue Modell komme, muss erstmal natürlich ein bisschen was reingepackt werden in den Pot. Wenn ich das aber einmal drin habe, dann brauche ich dann eigentlich kein weiteres Frontloading mehr, sondern dann bin ich am eingeschwungenen Zustand, dann muss ich praktisch nur die Veränderungswerte nehmen. Umgekehrt gesagt, wenn der IASB sagt, wir stellen hier auf einen eingeschwungenen Zustand ab, dann werden wir sie auch wundern, dass es im Übergang irgendwo eine Anpassungsreaktion gibt. Also finde ich, dass man vielleicht sich diesem Thema nochmal zuwenden müsste und kann auf diese Art und Weise IASB und FASB dann vielleicht doch ein bisschen näher aneinander bringen. Also wie gesagt, wie man sich beim Portfolio einigt, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Die Begriffe Good Book, Bad Book tauchen immer noch auf, aber der Board sagt, die werden wahrscheinlich am Ende des Tages keine Rolle mehr spielen. Die hat man halt nur konzeptionell genommen, um diejenigen Geschäfte, die tatsächlich schon kaputt sind, von denen zu trennen, die halt heil sind oder wo noch nichts aufgetreten ist. Gut, Classification und Measurement macht der IASB im Augenblick natürlich gar nichts, weil die Phase für ihn ja abgeschlossen ist. Der FASB tagt dazu sehr fleißig im Wochenrhythmus und fällt auch reichlich Beschlüsse. Vielleicht guckt ihr da gerade mal in diese Präsentation, das ist 07a. Und dort auf die Seite 4 von 4. Herr Großer hat das ja dort so ein bisschen aufbereitet und hat in Rot die Änderungen da vorgestellt. Und was dann interessant ist, ist vor allen Dingen die letzte Spalte, wo er den IFRS 9 mit den TASB-Vorschlägen vergleicht. Also bei vielen Fällen steht tatsächlich gleich da drin, oder wenn anders dasteht, sind das nach meinem Dafürhalten eher kleinere Punkte, die da sind. Was mir aber auffällt in den Deliberations bei den Amerikanern, ist, dass die eine ganze Reihe von Kleinstbeschlüssen fällen, die für mich sehr stark nach IAS 39 klingen. Sie haben beispielsweise unlängst in der letzten Woche, das ist hier noch nicht vermerkt, wieder eine Anschaffungskostenbilanzierung eingeführt für nicht notierte Eigenkapitalinstrumente. Also ohne die strenge Nachweispflicht, wo man gesagt hat, du darfst Anschaffungskosten nur in ganz bestimmten Ausnahmefällen verwenden. Hier wird es im Grunde genommen genauso formuliert, wie es in 39 drin war. Wenn es nicht vermesslich bemittelbar ist, dann machst du Anschaffungskosten, Punkt. Die Besonderheit ist aber, man ist dann weitergegangen als in IAS 39 dahingehend, dass man sagt, du darfst auch Wertaufholungen machen. Was in 39 nicht erlaubt ist. Dort geht es für diese Instrumente nur runter, aber nicht rauf. Und da haben die gesagt, rauf darfst du dann machen, wenn du eine Fair-Value-Bewertung machst. Und der Fair-Value eben höher ist als der Buchwert, dann darfst du zuschreiben. Das Thema Available for Sale ist noch nicht diskutiert worden. Das heißt, hier gibt es noch keine weiteren Beschlüsse dazu. Was man noch beschieden hat, ist die Frage, wie man die Abgrenzung zwischen einzelnen Finanzinstrumenten und Instrumenten, die nach der Equity-Methode...
Mal kurz auf die Wertaufholung zurückkommen. Ja. War das nicht ein Ding, wo früher mal der IASB sich an den FASB angelehnt hat? Denn es war doch immer schon so, dass tendenziell der IASB mehr Wertaufholung hatte und dass das immer als unsystematisch empfunden wurde, man da aber sicher an US GAAP rangehängt hat.
Das gilt ja für den ganzen Bereich auch AFS. Das war ja auch so. Der IASB hatte ursprünglich ja mal eine symmetrische Behandlung, bevor er dann auf diese Zweiteilung kam, runter durch die G&V und rauf durch OCI. Auch das ist ja eine US-Regelung gewesen. Ich denke, man muss an der Stelle, glaube ich, sehen, woher die jetzt kommen. Die kamen ja aus der Sicht, dass sie gesagt haben, alle Eigenkapitalinstrumente at fair value nach dem Vorschlag. Und das schichten sie jetzt halt so der Reihe nach wieder ab. Das ist damals etwas gewesen, was an den Roundtables, an denen ich ja teilgenommen hatte in New York, auch sehr stark vorgebracht wurde, gerade von den Non-Public Entities, die gesagt haben, wir haben hier keine Fair Values. Ja? Also das Pendant, was zu unseren GmbHs da ist, das, wir können nicht jetzt quartärlich anfangen, irgendwie eine Unternehmensbewertung zu machen, das ist absolut aberwitzig. Aber wir wollen halt die Möglichkeit haben, dass wenn es irgendwann mal runtergegangen ist und wir jetzt feststellen, die Firma ist wieder gut im Futter, dann auch mal wieder hochzukommen. Ja, und das macht man halt dann durch eine Fair Value Bewertung. Aber eben, wohlgemerkt, Indikator getrieben und nicht dann im Grunde genommen verpflichtend regelmäßig.
Ja. Jetzt sagst Indikator nicht verpflichtend regelmäßig?
Das heißt nicht, dass du sagst, wenn du einmal eine Fair Value Bewertung machst, musst du die dann fortan doch wieder machen. Also der Wertmaßstab ändert sich nicht, du bleibst bei Anschaffungskosten. Ja, nur wenn es eben äußere Umstände gibt, die darauf hindeuten, dass der Wert der Company gestiegen sein könnte, dann würdest du eine Fair Value Bewertung machen, okay. Und wenn der dann höher ist, dann gehst du auch.
Dann nur für die Wertaufforderung.
Nur für die Wertaufforderung. Ja, nee, dann passt das aber, weil ja. Es ist halt bei so nicht, also gerade Startup-Unternehmen häufiger so, dass du immer eine Abschreibung machst, weil du denkst, der Laden läuft nicht mehr. Und dann kriegen die nochmal die Kurve, genau. Und dann kommt eine neue Finanzierungsrunde, ja. Und die Finanzierungsrunde sieht ja, zu welchen Preisen neue Investoren einsteigen. Und dann hast du zum Zeitpunkt der Finanzierungsrunde einen neuen Fair Value. Den hast du aber eben nicht mehr in der Folge. Deswegen, wenn du dann auf volles Fair Value umgehen willst, hättest du wieder das Problem. Das heißt, dann würde ich einmal auf den Fair Value zuschreiben.
Und dann da bleiben.
Das wären meine neuen Anschaffungskosten.
Genau.
Dient Kost.
Und
dann weiter. Das passt.
Ja. So ist es. Genau. Und das sind im Grunde genommen eigentlich schon die wesentlichen Dinge. Der Board der IASB wird in der nächsten Woche eine Educative Session bekommen zu dem jetzigen Stand des FASB bei der Klassifizierungsphase. Und ich bin mal gespannt, wie die Boardmitglieder dort reagieren werden. Ich weiß nicht, ob das Thema AFS dort schon aufkommen wird, aber man wird mit Sicherheit bei bestimmten Beschlüssen innehalten. Das ist eigentlich so das, was ich im Augenblick da berichten kann. Fragen? Anmerkungen?
Was sind deine Einschätzungen? Bis wann kriegen die wirklich was fertig? Schaffen sie es dieses Jahr?
Hedge Accounting kriegen sie durch, nach meiner Einschätzung. Ich glaube, das ist mehr wirklich Formulierungsfrage. Da ist nicht jetzt in der Tiefe irgendwas total kaputt. Makro auf keinen Fall. Also Makro wollen sie ja bis Ende des Jahres einen Entwurf draußen haben. Ich sehe nicht, wie man das überhaupt hinkriegen kann. Nicht mal ansatzweise. Man muss vielleicht auch eins sagen, also der Board plant im Augenblick die Sitzungsfrequenz zu reduzieren in der zweiten Hälfte. Also die wollen mal irgendwann wieder zu Normalmaß zurückgehen. Ob das dann so kommt, weiß ich noch nicht. Aber es ist im Augenblick nicht so, dass man sagt, jetzt gibt es praktisch fortwährend weiter 3 Sitzungen pro Monat. Also eine Hauptsitzung und eine am Anfang, eine am Ende des Monats. Es sieht im Augenblick so aus, als würde man in Zweiersitzungsrhythmus gehen. Es war sogar mal die Rede davon, ob man praktisch die eigentliche Hauptboardwoche aufteilt in einen 3-Tages- und eine 2-Tages-Woche, aber das muss man sehen. Also Mikro-Hedge-Accounting glaube ich, Makro glaube ich nicht. Glaube auch nicht, dass das auf Dauer lösbar ist, es sei denn, man schränkt es halt wieder sukzessive ein, dass man sagt, wir machen Makro nur für Banken, nur unter diesen Voraussetzungen und dann haben wir irgendwo eine Lösung, die dann die von Herrn Zieger angesprochenen 50 größten Kapitalsammelstellen da in irgendeiner Form beglückt. Und ich habe bis jetzt noch keine Zahlungsaufforderung gesehen. Ja, ich habe auch noch keine Postanschrift übermittelt bekommen. Ja. Bei Impairment ist die Frage, ob der Board bereit ist, einfach den Schritt zu gehen, dass er sagt, hey komm, wir haben uns jetzt auch alles Mögliche angeguckt, ähnlich wie bei Leases. Ja, wo man sagt, man ist einmal die Runde geflogen und kommt am Ende halt doch raus, dass man sagt, Mensch, also vielleicht war Incurred Loss doch nicht so ganz dämlich. Also sicherlich gibt es ein paar Dinge, die sollte man abstellen, ja, diese Indikatoren oder so etwas, da sollte man andere Möglichkeiten schaffen. Aber wenn man sagt, da packen wir ein kleines Add-on dran, dann fliegt das Ding. Das wird knapp, das bis Ende des Jahres durchzuziehen. Und Klassifizierung ist so und Offsetting, denke ich, geht auch zu. Meine Einschätzung.
Aber Offsetting dann?
Getrennt. Also der eine macht so, der andere. Also wir bleiben praktisch bei Brutto in der Bilanz und Netto im Anhang. Und die Amerikaner machen es genau umgekehrt. Netto in der Bilanz und Brutto im Anhang.
Ich sollte vielleicht nachrichtlich an dieser Stelle darauf kommen, für EFRAG-Outreach-Aktivitäten hatte sich ja EFRAG zunächst nur auf Revenue Recognition und DSIS verständigt. Und wir waren einer der wenigen, soweit ich das verstehe, die das auch auf Finanzinstrumente und Versicherungskontrakte ausgedehnt haben. Wir haben dann festgestellt, dass nach und nach die Mitschriften auf der Website erschienen. Und als ich letzten Mittwoch in Brüssel war, habe ich Irina mal gefragt, wo denn die unsere bliebe. Und dann hat sie erklärt, die wäre seit Tagen fertig. Sie läge aber bei Françoise, es gäbe da ein Thema. Und Françoise hatte mir schon irgendwann mal in Gesundheit ein E-Mail geschickt, dass sie nach unserer Outreach-Aktion sollte versuchen, das so neutral wie möglich auszudrücken. Sie hat als erstes gesagt, sie hoffe, dass wir die Veranstaltung als erfolgreich empfunden hätten. Sie hätte gemischte Meldungen bekommen. Und ich war nicht dabei, von wem sie was für Meldungen bekommen hat, ist auch mal egal. Auf jeden Fall hat man mir zwei verschiedene Dateien zugeschickt, eine für Leases und eine für Revenue Recognition und eine für Financial Instruments und Insurance Contracts. Und die von Revenue Recognition und Leases habe ich dann am Mittwoch vorige Woche bekommen, als ich abreiste, ob ich sie schon freigegeben hätte. Ich hatte keinen Laptop und nichts dabei. Ich habe gesagt, also lesen würde ich es schon noch ganz gerne. Das habe ich dann am Donnerstag gemacht und Irina auch geschickt. Und bei den Finanzinstrumenten und den Versicherungskontrakten waren wie bei den anderen auch, ich sage es jetzt mal Tipper oder wie auch immer man das nennen soll, aber insbesondere bei den Finanzinstrumenten, wir hatten ja selbst auch eine Art Protokoll gemacht, hat man sich die Mühe gemacht, in einer Datei unser Protokoll und ihr Protokoll in zwei Spalten nebeneinander zu stellen und war nun der Hoffnung, dass wir unbesehen das Protokoll von EFRAG doch so übernehmen. Ich habe an allen möglichen Stellen gedacht, aber wie auch immer, ich habe es dann mal Andreas zugeschickt und es gibt zwei Stellen, es kommt zweimal drin vor, wo ich der Meinung bin, dass wir dem nicht unbedingt so zustimmen müssten. Und ich hoffe, dass Françoise das auch noch so aufgreift, denn es ist zwar in einem kuriosen Kontext so geschrieben, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand es für wirklich hilfreich empfindet, wenn nach der Veranstaltung, die wir da hatten, da drin steht etwas über the opportunity to defer the endorsement of IFRS 9. Die Kombination von opportunity und to defer ist etwas, das kann man so meinen, das kann man auch vielleicht so wollen, aber ich glaube, dass das doch jenseits der Sensibilität ist. Aus der Outreach. Ja, nicht
schon, aber was hast du dazu gebracht? Das ich kann mich nicht erinnern, dass sowas.
Es ist so mitgeschrieben worden, wer auch immer, das war im Zweifel Chiara, die das so aufgenommen hat, dass man etwas zum Anlass nehmen solle oder nicht zum Anlass nehmen sollte, Opportunity to defer und so weiter und so fort. Ich weiß, dass es Leute gibt, die dieser Meinung sind, aber ich bin nach wie vor der Meinung, dass wir alle und auch die Leute, die da in Frankfurt waren, eher zumindest teilweise extrem vokal anderer Meinung waren.
Also ich glaube, das ging ja mit dem Zusammenhang, dass Herr Ziegel ja gesagt hat, dass EFRAG auch die Meinung vertrete, das Päckchen sollte komplett sein. Und komplett würde heißen inklusive Makro-Hedging. Das hatte ja dann Herr, genau, das wurde uns dann ja so auch bestätigt aus der EU-Kommission, wo ich gesagt habe, ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil das eben sich Jahre ziehen kann und irgendwann müssen wir auch mal zum Schluss kommen. Und ich sehe im Augenblick nicht, warum man bis zum Makro-Hedging nicht einfach einen Cut machen kann, das Ding durchziehen kann und beim Makro-Hedging schlicht und einfach eine zweite Runde macht dafür. Ich meine, wenn ich in irgendeiner Form einen Standard anpasse zum späteren Zeitpunkt, mache ich auch ein zweites Endorsement. Da sage ich auch nicht, ich warte jetzt mit IAS 19, irgendwann könnte da was kommen. Oder ich setze jetzt das Ding zu OCI nicht um, weil irgendwann wird dann nochmal Presentation of Financial Statements kommen. Also ich denke, das ist für mich einmal ein logischer Punkt, wo ich sage, mit Micro-Hedge-Accounting ist das Ding so weit durch, dass man sagen kann, es geht durch. Man sollte halt nur darauf drängen, dass der andere Ast nicht abgebrochen wird, sondern dass die Arbeiten weitergehen.
Dass das eine auch Folgewirkungen für das andere haben kann, das wird auch von allen gesehen. Nur wie gesagt, das ist etwas out of context, aber trotzdem, the opportunity to defer ist etwas, was meines Erachtens so nicht stehen bleiben sollte.
Also ich bin sehr dafür, da irgendwie jetzt einen Schlussstrich drunter zu ziehen und ich finde, man sollte es jetzt nicht auch noch an dem Wording des Protokolls so aufhängen. Vielleicht finden wir eine neutrale Formulierung. Mir ist klar geworden, dass es offensichtlich sehr unterschiedliche Positionen da gibt. Das wusste ich ehrlich gesagt nicht so. Was Herr Zielke gesagt hat, das stimmt. Es ist eigentlich nicht eine, also eine ganz klare Meinung der EFRAG, dass alle Phasen insgesamt betrachtet werden sollen, weil wir eben auch viele Inkonsistenzen entdeckt haben. Jetzt unabhängig vom Makro-Hedge, einfach so wie die Chiara es auch dargestellt hat, dass einfach insgesamt der Standard schlüssig sein muss. Das ist für EFRAG wichtig und diese Meinung teile ich auch uneingeschränkt, muss ich sagen.
Es ist aber so, dass unsere Sitzung ja gerade zum Beispiel stattgefunden hat, in dem Zeitpunkt, wo die Lufthansa erklärt hat, wie schön es für sie wäre und wie schön es für sehr viele andere Unternehmen wäre, wenn das Hedge-Accounting relativ bald auch auf Nicht-Financials ausgeht. Erweitert würde und das hat vielleicht zu einem etwas überzogenen Schlagabtausch geführt, aber es ist klar, es gibt unter anderem, was wir auch in anderem Zusammenhang in Deutschland immer wieder feststellen, eine kopfzahlmäßig relativ kleinere Gemeinde der Finanzdienstleister und es gibt tausende von anderen Unternehmen und diese tausenden von anderen Unternehmen würden warten müssen und dass man zumindest das mal zu Gehör bringt, muss so sein, denn die Corporates sind an der Stelle bisher selbst vielleicht nicht vokal genug gewesen, aber es gibt sie und sie haben ein genauso legitimes Interesse wie alle anderen auch.
Das ist ein kleiner Bruchteil der Bilanz der Corporates, aber für Banken ist natürlich, weiß ich, 100% der Bilanzsumme ist da von dem Classification und Measurement betroffen. Und da ich eben Mixed Measurement Model habe, gerade bei der Klassifizierung, und dann aber Hedge Accounting nicht gelöst habe, kann ich schon die Banken verstehen, dass sie dann sagen, ich will gucken, bis ich beide, weiß ich, Phasen eben beendet habe, bevor ich mich entscheide, ist dann auch Classification und Measurement in Ordnung. Das kann man, glaube ich, schon ganz gut nachvollziehen. Das aber zu sagen, das kann man jetzt trennen, glaube ich nicht. Also ich glaube schon auch, dass man gerade die beiden Phasen, Impairment kann man vielleicht noch, weiß ich, noch abkoppeln, aber die beiden kann man, glaube ich, nicht trennen. Und das wird auch, glaube ich, nicht durchkommen. Man sagt, was ich, das andere deferre ich noch und will aber trotzdem schon endorsen. Das ist, glaube ich, ein Ding, was nicht funktionieren wird.
Ich weiß nicht. Ich glaube, wenn die nicht ursprünglich mal in einem Standard geregelt gewesen wären, ja, wie wir ja für alles, was nicht Finanzinstrumente sind, auch einen eigenen Impairment-Standard haben. Ja, Property, Plant and Equipment ist auch auf ein paar verschiedene Standards verteilt. Und ich glaube, wenn das bei Finanzinstrumenten bisher auch gewesen wäre, wäre der Punkt nicht so. Denn mit dem gleichen Argument, also das da kann man nicht endorsen, weil das muss konsistent mit dem, darf man jetzt Revenue Recognition ohne Leasing nicht endorsen. Und wenn man auch sagt, Leasingnehmer nicht ohne Leasinggeber, dann darf man Revenue Recognition nicht endorsen, weil die Bilanzierung des Käufers ist noch gar nicht geregelt. Und deswegen ist es so ein bisschen, dann kann man sagen, man kann nie irgendwas endorsen, weil es immer irgendwelche Cross-Cutting-Issues irgendwo anders hingeht. Deswegen gibt es den Ansatz, über Standards zu arbeiten, weil man sagt, dann komme ich nie weiter. Ja? Und es gibt immer etwas, wo man sagt, jetzt ist hier in dem Standard was gemacht worden, was hierzu nicht ganz passt. Ganz ehrlich, zum Teil muss man damit leben, weil das wie ein Domino-Ding ist, die schmeißen sich alle gegenseitig um. Denn wenn ich dann sage, ich mache es mit dem passen, dann passt hier nicht, sehen wir jetzt im Moment. Die Optionen, ne? Wie soll man sie denn gleich machen? So wie im Insurance-Standard oder so wie im Leasing-Standard oder so im Revenue-Recognition-Standard. Es muss klar sein, dass das diskutiert wird. Wenn man am Ende aber sagt, ich habe einen guten Grund hier abzuweichen, weil sie zusammenführen wäre an irgendeiner anderen Stelle noch schlimmer, dann ist das okay. Aber dieses Finanzinstrumente darf nur in einem Rutsch gemacht werden. Wie gesagt, warum machen wir das nicht an anderen Stellen dann auch?
Ich finde, das haben wir so oft diskutiert und haben unterschiedliche Meinungen. Ich habe weiterhin und vertraue drauf, der IASB guckte sich zum Schluss an, ob er wirklich schwerwiegende Hiccups hat. Das hat David immer wieder versprochen oder öfters gesagt. Und das andere ist, Frau Evers, muss ich sagen, die Formulierungen sind halt eben, was Sie eben gesagt haben, wir haben uns ja beim Mittagessen drüber unterhalten, kann genauso wieder missverständlich oder hätte ich missverständlich auffassen können, wie Sie es formuliert haben, dass erst wenn alles fertig ist, gucken wir uns das an, was ja nicht gemacht wird. I know. Deswegen muss man nur vorsichtig sein. Ich finde aber, die Bereiche hängen schon sehr stark zusammen, aber ich gehe auch nur auf die wichtigen, wesentlichen Dinge ein, die müssen zusammenpassen. Sonst, ich finde nicht, dass man zu Beginn aufteilen kann in Phasen und hinterher dann so sagt, es interessiert mich überhaupt nicht mehr, wie das zusammen ist. Aber das ist genauso eine exzessive Meinung. Die wichtigen Dinge, finde ich, müssen zusammenpassen. Und alle Parteien, die an dem Endorsement-Prozess beteiligt sind, haben auch der EU gesagt in Frankfurt, die müssen mitarbeiten und nicht erst zum Schluss dann sagen, so jetzt fange ich mal an und guck mir das mal an. Ja.